Herzlich willkommen zum Podcast Steuern to go von HLB Stückmann. Mein Name ist Juliette Gill und ich stelle hier regelmäßig kurz und prägnant ausgewählte Steuerthemen vor. Unser heutiges Thema ist die Geschäftstätigkeit deutscher Unternehmen in den USA, vor allem im Spannungsfeld von Zöllen und Verrechnungspreisen. Und dazu darf ich ganz herzlich Steuerberater Florian Weg begrüßen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und wir haben ja ein spannendes Thema heute vor uns. USA aktueller denn je.
So ist es. Und umso froher bin ich, dass du mich dabei unterstützt. Denn, wie schon eingangs erwähnt, wollen wir uns der Geschäftstätigkeit deutscher Unternehmen in den USA widmen. Und da vor allem mit dem Schwerpunkt Zölle und Verrechnungspreise. Im Bereich der Zölle bestehen ja mehr oder minder ausgeprägte Gestaltungsmöglichkeiten, um die Zölle zu senken. Und zugleich muss man dabei auch immer im Auge behalten, dass man eine ordnungsgemäße Ausgestaltung der Verrechnungspreise im Konzern einhält. In der heutigen Folge wollen wir das Spannungsfeld näher beleuchten und zugleich aufzeigen, welche Gestaltungsoptionen sich in dem Bereich ergeben können. Zum besseren Verständnis möchten wir zunächst auf die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen eingehen und damit so ein bisschen den Hintergrund dieser ganzen Problematik einmal darstellen. Wodurch wird die Geschäftstätigkeit deutscher Unternehmen in den USA denn aktuell gesamtwirtschaftlich gekennzeichnet?
Genau, also ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, dass wir uns einmal so ein bisschen von oben nähern und erstmal die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen beleuchten. Hier ist es so, dass wir aktuell erleben, dass das Zinsniveau in den USA auf massiven politischen Druck hin gegenüber der Zentralbank, der Fed, gesenkt werden soll und zeitgleich auch die staatliche Nachfrage massiv gesteigert wird. Das ist, erleben wir zum Beispiel im Bereich der Rüstungsindustrie aktuell sehr stark. Und als Resultat der beiden dieser beiden zuvor genannten Aspekte, also Senkung der Zinsen und Steigerung der staatlichen Nachfrage, haben wir natürlich das Thema Inflation in den USA, was uns begegnet. Und wenn man das jetzt im internationalen Kontext nochmal einordnet, dann erwarten Volkswirte, dass der US-Dollar perspektivisch gegenüber anderen Währungen vor diesem Hintergrund abwerten wird. Perspektivisch oder haben wir auch schon erlebt.
Okay, daraus ergeben sich natürlich auch Herausforderungen für die Unternehmen. Welche sind das denn konkret?
Genau, das ist ganz interessant. Also das zuvor Gesagte nochmal eingeordnet, heißt das natürlich für die Unternehmen aus Europa, aus Deutschland oder aus unseren Mandaten der ostwestfälischen Wirtschaft, heißt das natürlich, dass wenn die Geschäft in den USA machen, die sich aufgrund der schon erfolgten beziehungsweise auch perspektivischen Aufwertung des Euros, sie mit einem höheren Preisniveau agieren und damit im Wettbewerb stehen perspektivisch und zudem natürlich auch das Thema, du hattest es schon angesprochen, Zölle akut ist. Ne? Die Trump-Administration erhebt ja hohe Zölle jetzt seit kurzem und das als Gesamtgemengelage führt dazu, dass die deutschen Unternehmen doch deutlichen Wettbewerbseinbußen gegenüber US-amerikanischen Herstellern ausgesetzt sind und damit halt vor großen Herausforderungen stehen.
Das klingt nach deutlichen Nachteilen für Nicht-US-Unternehmen. Trifft dies denn auf alle ausländischen Unternehmen gleichermaßen zu? Oder welche Gestaltungsoptionen ergeben sich für deutsche Unternehmen?
Genau, hier ist zu differenzieren und das ist genau das Thema, wo es dann im Einzelfall interessant wird. Es bestehen auf jeden Fall Unterschiede und diese Unterschiede bemessen sich insbesondere an dem Ausmaß der US-Präsenz im lokalen Markt. Das heißt, je umfassender zum Beispiel Produktions- oder Vertriebsstrukturen von deutschen Unternehmen bereits in den USA vorhanden sind, desto größer sind in der Tendenz auch die Gestaltungspotenziale, mit denen ich dieser volkswirtschaftlichen Situation begegnen kann. Umgekehrt ist es so, dass wenn ich überhaupt keine eigenen Strukturen im US-Binnenmarkt besitze und wirklich immer nur von außen reinliefere, dann bin ich natürlich voll diesen Währungskurs und auch Zollthematik Praktiken ausgesetzt. Und also kurz zusammengefasst, je mehr Präsenz in den USA vorhanden ist, desto größer kann ich da aktuell gestalten.
Okay, wir gehen ja gleich nochmal auf die möglichen Gestaltungsoptionen im Bereich der Zölle ein. Vorher würde ich eigentlich nochmal so ein bisschen dieses volkswirtschaftliche Thema und Hintergrund zu den Zöllen abschließen. Wie ist denn die aktuelle Zollsituation zwischen den USA und der Europäischen Union zu beurteilen?
Ja, also die Situation ist, das kann man vorwegnehmen, aktuell durch eine hohe Rechtsunsicherheit gekennzeichnet. Was wir alle noch vor Augen haben, ist der US-Zoll-Deal mit der EU über diese 15%. Das ging ja letzten Sommer sehr stark auch durch die Medien, wo über eine breite Palette von Waren eigentlich 15% Zollsatz vereinbart wurden. Stahl und Aluminium sind so Sonderthemen, die sind weiterhin auch teurer. Und dann hatte man eigentlich letzten Sommer, war man super optimistisch. Frau von der Leyen hat sich auch schon gefeiert für den Abschluss dieses Deals. Die Problematik, die sich im Nachgang jetzt ergeben hat, ist, dass die nationale Zollgesetzgebung der US-Regierung auf sehr alten und speziellen Rechtsgrundlagen, zum Teil aus den 30er Jahren, resultiert, für zum Teil Notstandsgesetze. Also da hat die Regierung, vielleicht mal so formuliert, alle Register gezogen, um diese Zölle so drastisch durchzuziehen. Und da kam ja jetzt die Entscheidung vom US-Supreme Court, der gesagt hat, das ist rechtswidrig, diese Gesetze. Das heißt also, auf nationaler Grundlage ist eigentlich keine Legitimation dieser Gesetzgebung da, was dazu führt, dass auch dieser US-Zoll-Deal aus Sicht der EU aktuell in der Schwebe ist. Und die Ratifizierung des Handelsabkommens wurde jetzt zuletzt auch aus EU-Sicht ausgesetzt und es bestehen aktuell Übergangszölle. Bis Juli, da möchte man aus Sicht der USA wohl dann auch dieses nationale Problem gelöst haben. Aber es bleibt dabei, aktuell liegt eine sehr hohe Rechtsunsicherheit vor in diesem Bereich. Das heißt, also da wird auch jetzt im Sommer irgendwann sich etwas ändern müssen noch, dass man in einen finalen Stand kommt.
Aber man weiß auch nicht, in welche Richtung und mit welchen Prozentsätzen man am Ende rechnen kann. Man steht eigentlich im Moment so ein bisschen vor dem Nebel und der muss sich noch entsprechend lichten.
Ganz genau.
Also halten wir fest, dass die Abwertung des Dollars entsprechend den Wettbewerbsdruck ausländischer Unternehmen auf dem US-Markt signifikant steigert. Und zudem herrscht eben, was du eben ja nun sehr praktisch erläutert hast, die absolute Rechtsunsicherheit, wie sich die Zölle entwickeln werden. Lass uns über die Funktionsweise der Zölle sprechen. Wie funktioniert denn eigentlich die Ermittlung des Zollwertes?
Genau, das ist ganz interessant. Das ist auch gar nicht so unterschiedlich jetzt, wenn wir jetzt die EU nehmen oder die USA. Grundsatz ist immer der Transaktionswert, also der gezahlte Preis. Und sofern es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt, wird er in der Regel auch nicht angezweifelt, ne? Weil sich unverbundene Parteien ja auch nicht zu schenken pflegen. Bei verbundenen Unternehmen kann es dann allerdings zu weitergehenden Prüfungen kommen und auch zur Anwendung bestimmter Methoden. Also wenn die vereinbarten Preise, also zu einem bestimmten Transaktionswert, dann offenkundig beeinflusst sind zwischen den Parteien, dann kommen Ersatzmethoden wie der Wert gleicher oder ähnlicher Waren, eine deduktive Methode oder additive Methode zur Anwendung. Das ist also so eine Hierarchie, die dann Anwendung findet, um einen Zollwert dann auch unter verbundenen und Unternehmen nochmal zu benchmarken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Transaktionswert im Zollrecht aber stets auf den zutreffenden Preis abzielt. Das ist ganz wichtig, vielleicht wenn wir nochmal auf das Thema gleich kommen sollten im Bereich der Verrechnungspreise, wo vielleicht auch Unterschiede bestehen.
Okay, du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Verrechnungspreise. Und der Titel der Folge sagt ja auch, dass es ein Spannungsfeld zwischen Zöllen und Verrechnungspreisen gibt. Deshalb erläutere doch nochmal kurz, wie sich dann eben diese Ermittlung der Verrechnungspreise konkret darstellt.
Die steuerlichen Verrechnungspreise demgegenüber, ja, sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich zum Bereich des Zollrechtes. Denn der Grundtenor ist eigentlich der gleiche. Auch die Verrechnungspreise wollen, wie das Zollrecht, einen fremdüblichen Preis, eine fremdübliche Vergütung ermitteln, wie sie zwischen unverbundenen Unternehmen auch vereinbart wird. Die OECD spricht in dem Zusammenhang vom Dealing at Arm's Length. Was im Bereich der Verrechnungspreise halt noch so besonders ist, ist, dass wir das sehr systematisch aufziehen. Das heißt, man guckt sich im Bereich von Intercompany-Geschäftsbeziehungen immer auch oder primär die Funktionen übernommenen Risiken und eingesetzten Wirtschaftsgüter ein. Auf diesen Funktions- und Risikoprofilen, wie wir hier in der Praxis sagen, wird dann eine bestimmte Verrechnungspreismethode ausgewählt zwischen diesen verbundenen Unternehmen. Also es können dann, wenn das geringe Funktionen und Risiken sind, beispielsweise Routineunternehmen sein, ein Lohnfertiger im Bereich Produktion oder ein Handelsvertreter im Bereich Vertrieb. Und auf Basis dieser Klassifikation findet dann eine Verrechnungspreismethode statt. Und dann kommt jetzt eigentlich der zentrale Unterschied zu den Zöllen, denn die Verrechnungspreise wollen eine zutreffende Gewinnabgrenzung vornehmen. Das kann im Einzelfall sein, dass auch im Bereich der Verrechnungspreise die Preisvergleichsmethode Anwendung findet. Wenn ich lupenrein in der Company Warenströme vom Preis her zu fremden dritten Warenströmen benchmarken kann, das muss aber nicht so sein. Und da können auch andere Methoden Anwendung finden und Am Ende geht es aber immer darum, eine zutreffende Gewinnabgrenzung zu erreichen. Und das muss nicht immer im Einklang stehen mit der zutreffenden Preisermittlung im Bereich der Zölle. Und das können im Einzelfall dann Unterschiede sein.
Das heißt, eigentlich werden dieselben Zielvorstellungen verfolgt, nämlich gerade bei verbundenen Unternehmen sollen nicht, sage ich mal, Gewinnmargen oder Preise von einer Gesellschaft zu anderen künstlich verschoben werden. Aber gleichzeitig werden unterschiedliche Methoden angewendet, um dieses Ziel zu erreichen.
Ganz genau. Also vielleicht, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, den Steuergesetzgeber aller Staaten dieser Welt jeweils interessiert halt der Gewinn, weil der Gewinn die steuerliche Bemessungsgrundlage ist. Das Zollrecht interessiert aber die konkrete Transaktion, der Preis. Und das ist das, wo Zölle und Verrechnungspreise vielleicht auseinandergehen.
Okay, um dieses Spannungsfeld nochmal zusammenzufassen. Das bedeutet beispielsweise, wenn ein Unternehmen den Verkaufspreis für Waren gering halten möchte, um die darauf entfallenden Zölle entsprechend zu mindern, kann daraus ein steuerlicher Konflikt mit den Verrechnungspreisen resultieren. Das heißt, insoweit könnte die Finanzverwaltung gegebenenfalls den Vorwurf erheben, dass die Gewinnverteilung im Konzern nicht zu fremdüblichen Bedingungen erfolgt ist.
Ganz genau.
Zugleich kann aber auch der Fall eintreten, dass ich aus Verrechnungspreissicht eine ordnungsgemäße Gewinnverteilung bei den verbundenen Unternehmen vornehme, aber dadurch gleichzeitig der Verkaufspreis erhöht wird und daraus höhere Zölle resultieren können.
Ganz genau. Also du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Da können im Einzelfall Zielkonflikte entstehen. Ich hatte eben schon den Bereich Routineunternehmen angesprochen. In diesem Fall führen insbesondere auch die Jahresendausgleichszahlungen, sogenannte True-Up- oder True-Down-Payments, also wenn ein Strategieträger zugunsten seiner ausländischen Tochtergesellschaft, die in einem Routineprofil agiert, dann eine Ausgleichszahlung leistet oder einen Gewinn abzieht, einen Übergewinn, dann kann das auch zu zollrechtlichen Fragestellungen führen.
Okay, jetzt haben wir ja am Anfang auch schon immer wieder davon gesprochen, dass Gestaltungsoptionen bestehen. Lass uns auf diese doch einmal näher eingehen. Du hattest bereits erläutert, dass für Unternehmen, die bereits etablierte Strukturen in den USA haben, ein größerer Handlungsspielraum besteht als für Unternehmen, die bislang eigentlich überhaupt keine Struktur Struktur in den USA haben. Lass uns doch mal mit diesen Unternehmen starten, die bislang über keine Präsenz in den USA verfügen und damit ihre Waren eigentlich ausschließlich direkt an nicht verbundene US-Unternehmen verkaufen. Was haben wir da für Gestaltungsmöglichkeiten?
Genau, ich sagte es eingangs, sie sind eher geringer, weil ich, wie gesagt, aus deutscher Sicht oder aus europäischer Sicht als Unternehmen immer direkt mit meinem Kunden in den USA halt kontrahiere. Das heißt, ich kann nicht im Intercompany-Bereich irgendwie an meinen Preisen was drehen, weil ich meine Preise durchsetzen muss gegenüber dem US-Kunden. Dennoch bestehen Gestaltungspotenziale. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist ein zeitlicher Effekt. Das sind Zolllager. Das wird in der Praxis viel verwendet. Das heißt, auch unter fremden Dritten kann man darüber nachdenken, in den USA ein Zolllager einzurichten, wo man darüber dann zumindest den Zeitpunkt der Verzollung regelt. Also sprich, man verbringt Waren physisch bereits in die USA, aber erst bei Entnahme aus diesem Zolllager werden sie dann auch zollrechtlich eingeführt. Das heißt, ich habe darüber Gestaltungsspielraum, wann es wirklich zu einer Verzollung kommt, nämlich erst in der tatsächlichen Nutzung. Dann gibt es Möglichkeiten auch unter fremden Dritten der Tarifoptimierung. Hier ist allerdings das Thema, da muss natürlich die unverbundene Partei, mit der ich das Geschäft mache, auch zustimmen. Tarifoptimierung meint, dass ich im Abrechnungswege bestimmte Items meiner Gesamtleistung vielleicht dann eher nicht im Warenpreis abbilde, sondern gesondert abrechne. Das betrifft dann das Design oder die Zusammensetzung des Produktes, Verpackung, Komponenten, ob man die gegebenenfalls einzeln dann fakturiert und vor allem auch nicht physische Leistungsbestandteile gegebenenfalls auch gesondert abrechnet. Also wenn irgendwie Beratungsdienstleistungen technischer Natur reinspielen, ob man dann das schafft, im Abrechnungswege die so herauszulösen, dass man darüber gegebenenfalls den Warenpreis dann mindert. Das ist dieser ganze Bereich Tarifoptimierung, der übrigens auch im verbundenen Bereich interessant ist. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Zu allerletzt möchte ich noch eine Besonderheit im US-Zollrecht hervorheben. Das ist die sogenannte First Sale Rule. Das ist eine Möglichkeit, einen niedrigeren Warenpreis der Verzollung zugrunde zu legen, sofern es im Vertriebsbereich schon Handelsstufen im Ausland vor der Einführung in die USA praktisch gegeben hat. Heißt also, ich habe gegebenenfalls in Deutschland eine Produktionsgesellschaft, die fertigt etwas, verkauft das erst an eine deutsche Vertriebsgesellschaft, die Ware, und dann vertreibt die Vertriebsgesellschaft um einen gewissen Vertriebsaufschlag erst in die USA. Das heißt, hier ermöglicht die First Sale Rule als Besonderheit die Möglichkeit der Verzollung, diesen ersten Umsatz zugrunde zu legen zwischen der Produktionsgesellschaft und der deutschen Vertriebsgesellschaft. Und damit spare ich mir hier gegebenenfalls den Zoll auf diese Vertriebsdienstleistung. Grenze dieser Gestaltung sind sogenannte Substantial Transformations. Also sprich, wenn Leistungen in der nächsten Handelsstufe noch resultieren, die doch noch den Wert der Ware selber irgendwie beeinflussen, dann könnte hier die First Sale Rule auch ihre Grenzen finden. Ne? Das heißt, das muss man wirklich durch einen Zollrechtsexperten auch prüfen lassen, ob da das einschlägig ist. Aber du siehst, ich habe jetzt bin ein bisschen in die Tiefe gegangen da bei manchen Punkten, aber du siehst, also es funktionieren auch zwischen fremden Dritten durchaus Gestaltungsoptionen.
Okay, wir sind ja grundsätzlich kurz und prägnant, wie es der Podcast auch sagt, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir auch bewusst gesagt haben, an manchen Stellen gehen wir etwas mehr in die Tiefe, um einfach auch ein Grundverständnis zu vermitteln. Weil wenn man einfach nur Schlagworte wie Zolllager und First Sale Rule hört, dann ist man ungefähr so schlau wie vorher.
Vielleicht können wir in die Shownotes aufnehmen, an der und der Stelle, lieber Hörer, spulen Sie vor.
Das wollen wir nicht hoffen. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, auch bei einer Nicht-US-Präsenz von deutschen Unternehmen gibt es gewisse Stellschrauben, an denen man drehen kann, aber der Effekt ist vielleicht jetzt nicht so ausschlaggebend.
Ja, sollte gering sein. Das Grundproblem wird dadurch nicht gelöst. Das muss man so ganz klar sagen.
Okay. Jetzt steigern wir uns ja praktisch innerhalb der Gestaltungsmöglichkeiten nach vorne und nehmen einfach mal an, wir haben jetzt eine Tochtergesellschaft in den USA und haben damit auch schon weitere Gestaltungspotenziale. Nehmen wir mal an, wir haben eine reine Vertriebsgesellschaft in den USA. Welche Gestaltungsoptionen bestehen dort?
Da ist ganz wichtig, dass wir erstmal dazwischen unterscheiden, haben wir eine Vertriebsgesellschaft, die vom Profil her eher Routine ist, also sprich eine Dienstleistung erbringt zugunsten der deutschen Muttergesellschaft, oder ist das ein sogenanntes Buy-Sell-Modell, das heißt, die Vertriebsgesellschaft kauft die Ware auch direkt und handelt sie durch. Das ist ein großer Unterschied. Wollen wir erstmal vielleicht mit der begrenzteren Funktions- und Risikoausprägung anfangen, beispielsweise ein Handelsvertreter, Kommissionär oder ein sogenannter Limited Risk Distributor, der auch nur eine Dienstleistung erbringt. Wenn wir mit diesen Fällen mal anfangen, fakturieren die US-Tochtergesellschaften eigentlich immer nur eine Dienstleistung zurück an die deutsche Mutter. Das heißt, wir haben in diesem Szenario eigentlich gar nicht so viel gewonnen, weil diese Vertriebskosten am Ende sowieso bei der Mutter wieder landen. Und die Mutter ist am Ende auch, da sie am Ende die tatsächliche Warentransaktion gegenüber dem US-Kunden weiterhin durchführt. Also die Vertriebsgesellschaft fakturiert das an die deutsche Muttergesellschaft und die deutsche Muttergesellschaft muss es am Ende weiterhin gegenüber dem Endkunden durchsetzen. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so ein interessanter Fall und wirtschaftlich auch nicht der Fall, wo wir jetzt sagen, da besteht so viel Gestaltungsspielraum. Das muss man so klar sagen.
Okay, deshalb steigern wir uns jetzt weiter.
Ja.
Du hattest eben schon diese sogenannten Buy-Sell-Gesellschaften erwähnt, nämlich die Vertriebsgesellschaft in den USA kauft tatsächlich die Waren aus Deutschland ein und verkauft sie dann auch auf eigene Rechnung weiter.
Ganz genau. Und hier ist es dann so, dass ja die echte Vertriebswertschöpfung in den USA entsteht und hier auch man ja auch unter fremden Dritten ganz klar sagen würde, also wenn ich jetzt keine US-Vertriebsgesellschaft hätte und ich würde als deutsche Gesellschaft direkt verkaufen, dann würde meine Vertriebsmarge ja in diesem Preis direkt in die USA auch abgebildet. So ist es jetzt so, dass ich einen niedrigeren Warenpreis im Intercompany-Geschäft zugrunde lege. Also und dann im Ergebnis die Vertriebsmarge auf Ebene der US-Gesellschaft vereinnahme und mir somit auch dann vom Zoll her eine Belastung spare, wenn ich ein Eigenhändlermodell hier fahre. Genau, das ist sehr interessant in der Praxis.
Okay, und jetzt kommen wir noch eine Stufe weiter und zum sogenannten Unbundling, nämlich der Frage, besteht zusätzliches Gestaltungspotenzial, wenn die deutsche Muttergesellschaft separate Dienstleistungen gegenüber der US-Tochtergesellschaft erbringt. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen?
Ja, genau. Also alles, was praktisch nicht physischer Warenwert ist, ist ja, das hatten wir im Bereich der unverbundenen Unternehmen eingangs auch schon besprochen. Alles, was nicht wirklich physischer Warenwert ist, ist für uns interessant, gegebenenfalls gesondert abzurechnen. Und das ist auch der Gedanke dieses Unbundlings, dass man versucht, alles Mögliche, was an Dienstleistungskomponenten, sei es, dass es technischer oder Management-Dienstleistungen sind, dass man diese Dienstleistungen so weit möglich gesondert abrechnet oder auch, sei es, dass es sogenannte Low-Value-Adding-Dienstleistungen, also Verwaltungsdienstleistungen sind, die man erbringt. All diese Dienstleistungen sollten nach Möglichkeit nicht Eingang in den Warenwert dann finden und so weit möglich gesondert abgerechnet werden, um dann nach Möglichkeit den Zollwert dieser Ware auch zu mindern, soweit das natürlich auch in den Grenzen des Zollrechts möglich ist. Ne? Also das sind alles Gestaltungsansätze, die natürlich auch von einem US-Zollrechter hinterher nochmal geprüft werden müssten. Aber als Zwischenergebnis ist absolut festzuhalten, dass im Bereich der Eigenhändlervertriebsgesellschaften schon ein interessanter Gestaltungsspielraum besteht und ja, man da gegebenenfalls auch in Zusammenarbeit mit US-Zollrechtsexperten auch dazu kommen kann, die Zollbelastung zu minimieren.
Bevor wir jetzt die nächste Stufe erklimmen und uns den US-Produktionsgesellschaften widmen, lass uns noch mal kurz bei der Thematik der US-Eigenhändler-Vertriebsgesellschaften bleiben. Denn vielfach erleben wir es in der Beratungspraxis aktuell, dass die Frage an uns herangetragen wird, ob die deutsche Muttergesellschaft die Zollbelastung der US-Eigenhändler-Vertriebsgesellschaft in Gestalt von verringerten Intercompany-Warenpreisen ausgleichen soll. Was antwortest du, wenn dir diese Frage gestellt wird?
Ganz genau. Also erstmal muss ich das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also wir haben ganz oft Unternehmen mit US-Geschäft und eben diesen US-Vertriebsgesellschaften, die selber durchhandeln, wo dann die kaufmännische Leitung schon sehr stark auch an uns herantritt und fragt, was sollen wir denn machen? Die Vertriebsgesellschaft sagt, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig und ihr müsst die Preise senken. Ne? Das ist die Ausgangssituation und das erlebe ich auch ganz genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Hier muss man bei allem, was an Gestaltungspotenzialen auch zuvor genannt wurde, immer sagen, eine undifferenzierte Senkung der Intercompany-Warenpreise ist grundsätzlich etwas, wovon ich abrate und wovor ich auch warne, weil man sich, ohne das jetzt im Detail durchdacht zu haben, in der Regel zwei Herausforderungen oder Problematiken dann gegenüber sieht. Und das ist das eine, dass eine Preissenkung in der Regel die US-Zollbehörden nicht glücklich macht und umgekehrt die deutschen Finanzbehörden aus Verrechnungspreissicht damit ein Problem haben. Das heißt also, wir bekommen eigentlich in zwei Ländern, in zwei verschiedenen Rechtsgebieten hier Probleme und müssen erstmal schauen, inwieweit das vom US-Zollrecht und vom Verrechnungspreisrecht auch gedeckt ist, wenn wir da an so Warenpreise herangehen. Ne? Also das heißt, hier muss man ganz klar sagen, die Problematik ist verstanden und die ist auch vielfach zu beobachten, aber eine genaue Analyse bedarf es da schon vorher und das sollte genau abgeklärt werden.
Das heißt, wir sind eigentlich wieder bei der Überschrift unseres Podcasts, nämlich das Spannungsfeld.
Genau, es ist ein Spannungsfeld, in dem Gestaltungspotenziale bestehen, aber die auch gut überlegt sein wollen.
Ich hatte sie eben schon angekündigt, die US-Produktionsgesellschaften. Lass uns doch noch mal kurz darauf eingehen, was da für Gestaltungsoptionen bestehen, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen über eine Produktionsgesellschaft in den USA verfügt.
Ja, wir haben uns ja praktisch jetzt immer gesteigert über die Stufen hinweg, über die ganzen Vertriebsgesellschaften, sind jetzt sozusagen bei dem, wie angekündigt, größtmöglichen Gestaltungspotenzial auch angekommen. Und das betrifft natürlich Strukturen, in denen bereits US-Produktionsgesellschaften auch da sind. Wenn ich bereits in den USA produziere, habe ich ja und idealerweise vielleicht auch eine Vertriebsgesellschaft noch an der Seite habe in den USA oder die Produktionsgesellschaft das nebenbei auch mit übernimmt, dann habe ich ja praktisch eine so hohe Wertschöpfung bereits in den USA, dass ich ja gegebenenfalls Möglichkeiten habe über Local Sourcing, also sprich Wareneinkauf innerhalb der USA oder innerhalb eines Gebietes, mit denen die USA gegebenenfalls günstigere Zollabkommen geschlossen hat. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Man kann ja vielleicht auch den Einkauf dann dergestalt umstellen, dass man sagt, wir gucken uns mal aus den USA an, wo denn günstige Zollabkommen bestehen und dann entweder in den USA sourcen oder günstigen Zollabkommen dann sourcen. Zudem ist es so, dass wir hatten ja eingangs auch dieses Währungskursthema besprochen. Das heißt, auch hier kann man gegebenenfalls nochmal schauen, wie sich der US-Dollar denn gegenüber bestimmten Währungen verhält, ob das vielleicht auch jetzt es Währungen gibt, bei denen sich der eher ein Gleichlauf ergibt, als jetzt mit dem Euro, wo der Euro ja so stark aufwertet. Ich habe das jetzt nur einmal versucht anzureißen, aber da gibt es wirklich sehr, sehr viele unternehmerische Gestaltungspotenziale. Und auch aus, das sei jetzt am Rande nochmal genannt, aber auch aus Verrechnungspreissicht und auch aus Zollsicht, das, was wir jetzt eben beschrieben haben, dieses Unbundling, dass man nochmal an die Intercompany-Warenströme drangeht und guckt, was kann ich gegebenenfalls gesondert über Dienstleistungen abrechnen, das ist einem ja ungenommen. Das kann man natürlich auch bei den US-Produktionsgesellschaften dann nochmal angehen. Das heißt also, da habe ich schon einen sehr großen Werkzeugkasten an Instrumenten, wo ich gucken kann, wie ich da die Situation aktuell irgendwie zu meinem Vorteil gestalte.
Deshalb, der Podcast ist ja auch kurz und prägnant. Wir haben jetzt, glaube ich, einige Möglichkeiten einmal angesprochen, erheben auch gar nicht den Vorsatz, alle angesprochen zu haben, sondern wollten einfach mal einen Überblick über das Thema und die möglichen Problematiken geben. Deshalb fasse ich jetzt einmal kurz zusammen. Im Zollrecht ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei ist aber stets die Thematik der Verrechnungspreise im Auge zu behalten, weil sich da eben dieses Spannungsfeld ergeben kann. Die tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten hängen davon ab, inwieweit das US-Geschäft bereits ausgeprägt ist. Und wie wir ja schön dargestellt haben, wir haben eine Steigerung, je nachdem, wie ausgeprägt es ist. Und sicherlich ist einfach auch im Einzelfall zu prüfen, an welchen Stellen sozusagen optimiert werden kann. Ich glaube, da lässt sich eine ganz pauschale Antwort, die auf jedes Unternehmen passt, auch gar nicht geben. Deshalb würde ich sagen, bei Beratungsbedarf melden Sie sich gerne. Und vielen, vielen Dank, Florian, dass du mich heute so hilfreich bei dieser Thematik unterstützt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich lade dich gerne wieder ein.